Ich habe eine Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig sind. Ansonsten haben wir gerade in einen tiefen, dunklen Bereich des Vorbereitungsteams für Sunrise geschaut. Aber was habt ihr gesehen? Ihr habt gesehen, dass es eine große Leidenschaft gibt, etwas zu tun, etwas beizusteuern, Begabung einzubringen und irgendwo, wenn es dann losgeht, dann ist dann auch Druck da und es muss besonders gut sein und es muss etwas aussagen und man hat eigene Ansprüche und die anderen genügen nicht. Vollkornchrist. Ist das ein Vollkornchrist? Alles, mein Bestes für sein Höchstes. Ja? Leistung. Mag sein. Zu Beginn vielleicht, weil wir einen besonderen Abend haben, eine besondere Zeit auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Coronavirus. Ich hätte eine Idee, bevor ich ins Thema einsteige. Und vielleicht könnt ihr da mitgehen. Vielleicht könnt ihr mitgehen, dass wir wieder Respekt bekommen vor dem Unbekannten. Dass wir Respekt bekommen vor dem Unbekannten, vor dem, was wir nicht kennen. Und dass wir uns trennen von einer Arroganz, von einer Überheblichkeit, als wenn wir alles schon erlebt und alles schon gemacht, durchlitten hätten. Und dass wir anderen absprechen, die Sorgen haben und die Angst haben. Kirchen waren immer Zufluchtsräume für Menschen, die Angst haben. Und ich hätte eine große Bitte, dass wir, die wir an einen Gott glauben, an einen unsichtbaren Gott, an einen heiligen Gott glauben, dass wir Respekt haben vor dem, was wir nicht kennen. Und dass wir uns so hier versammeln und alle die ernst nehmen, die Sorgen haben und trotzdem unsere Hoffnung auf den setzen, der den besten Virus, den es gibt, in die Welt gebracht hat, nämlich den Virus der Liebe, den Virus der Gnade und den Virus der Wertschätzung. Ein Amen dafür? Amen. Okay. Vollkornchrist. Es geht noch weiter im Jahr. Es geht weiter mit Vollzeitchrist. Es geht weiter mit Vollblutchrist. Es geht in den Vollgeistchrist. Also Sunrise hat sich was vorgenommen in diesem Jahr. Und ich darf dabei sein beim Auftakt Vollkornchrist. Und ich muss euch gestehen, beim Entweder-Oder, glutenfrei oder Vollkorn, ich bin eigentlich der Letzte, der hier etwas sagen dürfte zu vollwertiger Nahrung. Ich lebe eigentlich mit Mehl, das schneeweiß ist. Und bei mir sind Toastscheiben auch ganz weiß. Und das ist für mich schon Brot, was für viele andere vielleicht nur zum Festhalten von Wurst ist. Und ich weiß noch aus der Zeit, wo ich angefangen habe, auch bei der Polizei, dass es durchaus, ich habe immer irgendwie 12.000 Kalorien gegessen und so. Und das ist auch heute noch so. Ich bewege mich nur weniger. Und deshalb verändert sich das so ein bisschen. Und ich bin eigentlich der Letzte, der was zum Thema vollwertiger Ernährung sagen dürfte. Aber was wir meinen, ist ja ein Vollkornchrist, ein Christ aus echtem Schrot und Korn, also voll, das heißt, voller geht's gar nicht. Und Korn ist für uns ein Bild von Kraft, von all dem, was nötig ist, damit etwas wachsen kann. Das finden wir im Korn. Und deswegen hat Vollkornchrist für heute Abend die Bedeutung. Und vielleicht macht es euch Mut über diesen Abend. Ich möchte euch Mut machen dazu, Vollkornchristen zu sein. Ich möchte ein Vollkornchrist sein. Ich hoffe, ich bin ein Vollkornchrist, auch wenn ich weißes Mehl bevorzuge. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Vollkornchrist. Warum ist es wichtig, warum mag es wichtig sein, heutzutage, dass wir über Vollkornchristen reden und dass wir uns vielleicht vornehmen, Vollkornchristen zu sein? Es erscheint mir wichtig, weil es eine Bewegung gibt, eine Veränderung in der Gesellschaft, die nennt die Wissenschaft tatsächlich ein säkulares Driften, ein weltliches Driften. Unsere Gesellschaft driftet. Und diese Bewegung, die Gesellschaft aufgenommen hat, ist eine Bewegung in die Gleichgültigkeit hinein, in eine Beliebigkeit hinein. Und auch unser christlicher Glaube, dass wir uns an Christus hängen, hat einen Wandel vorgenommen. Das heißt, wir unterliegen einem Wandel und wir werden auch ganz anders wahrgenommen. Michael Herbst, den ich sehr schätze, hat auf dem 70. Jubiläum der SMD, das ist die Studentenmission in Deutschland, also junge Menschen im Studium, in ihrer Ausbildung begegnen Gott in SMD-Bibelkursen, in Stunden, in Freizeiten, wie auch immer, hat quasi zu diesem Thema was gesagt auf dem Jubiläum und hat gesagt, das säkuläre Driften, das weltliche Driften in die Beliebigkeit, in die Gleichgültigkeit hat uns Christen längst erreicht. Und das, was wir glauben, hat sich bewegt in eine Gleichgültigkeit, in eine Beliebigkeit. Und die Zeiten, in der wir ausgelacht, angefragt oder genervt werden für das, was wir glauben, sind schon vorbei. Wir sind einen Schritt weiter, weil wir sind in dem Angebot, in der breiten Palette der Möglichkeiten, die es auf der Welt gibt, sind wir in die Ecke der Beliebigkeit geraten. Da, wo alles gleichgültig ist, ist am Ende alles gleichgültig. Und es gibt immer weniger Nachwuchschristen. Nachwuchschristen, das ist eine Bezeichnung für Kinder aus frommen, aus glaubenden Familien, die ihren Eltern nachwachsen, nachfolgen und quasi von Generation zu Generation den Glauben auch weitergeben, auch an ihre Kinder. Und es gibt immer mehr Wahlchristen, das ist das andere Wort, Wahlchristen, die sich aber entscheiden, auch ohne Vorerlebnisse aus einer Familie, die Gott nicht kannte und nicht nach ihm gefragt hat, die sich dazu entscheiden, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte ein Nachfolger Jesu werden. Und das sind Wahlchristen. Und das sind entschiedene Christen. Das sind Christen, die Gott begegnet sind, die ihn als lebendigen Herrn erlebt haben und ihm ihr Leben übergeben haben. Und für diese Wahlchristen lohnt es sich, Vollkornchrist zu sein. Denn wo sollen sie sich sonst informieren? Wo sollen sie sonst Jesus finden? Wo sollen sie sonst Jesus kennenlernen, wenn nicht bei uns, bei den Menschen, die mit ihm unterwegs sind? Und vielleicht ist das so, dass du dich heute Abend hast einladen lassen zu Sunrise von Leuten, die Jesus kennen. Du bist heute hier und weißt noch gar nicht so richtig. Aber das ist es, dass wir erkennen, dass unsere Bewegung nicht die sein kann in die Beliebigkeit. Und das, was die Parteien im Moment erleben, die großen Parteien, dass sie nicht mehr Volksparteien genannt werden können, weil ihre Ergebnisse in den Wahlen immer mehr schrumpfen, das werden wir auch erleben in den Kirchen. Und wir werden erleben, dass es demnächst irgendwann keine Volkskirchen mehr gibt. Vielleicht sind es noch Vollkornkirchen, aber keine Volkskirchen mehr von der Menge her. Und vielleicht landen wir irgendwann auch in Deutschland in dem Bereich, in dem die Menschen, die Jesus kennen, dem Nachfolgen in der Minderheit sind. Wir sind schon lange sind wir für internationale Missionare, für Missionare aus dem Ausland, sind wir hier in Deutschland Missionsgebiet. Seit der Teilung Deutschlands, wir haben eine ganze Generation, und die mit Jesus nichts an der Mütze hatte, die ihn gar nicht kennen, die Religion für Opium für das Volk gehalten haben und die nach und nach hineinwachsen in die Möglichkeiten, in die vielen Möglichkeiten, die Beliebigkeit hinein. Und wir werden erleben, dass wir möglicherweise irgendwann mal eine Minderheit sind im eigenen Land. Das bildet sich ab in Kirchenaustritten, das bildet sich ab in kirchlichen Taufen, das bildet sich ab in Hochzeiten, all dem, was ihr euch vorstellen könnt. Das sind statistische Werte, das sagt nichts über das aus, was Menschen glauben. Aber diese Bewegung nehme ich wahr. Und da braucht es Vollkornchristen, weil nämlich das Land Deutschland uns nicht helfen kann, auch nicht helfen wird. Ich liebe die Demokratie und ich feiere die. Und ich finde es sehr gut, dass wir hier frei leben und frei über unseren Glauben sprechen dürfen, dass uns niemand dafür verfolgt. Und dass wir in diesem Land Minderheiten schützen. Schützen vor Verfolgung, vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung. Das feiere ich. Und das habe ich total gern. Und doch sind wir vielleicht irgendwann selber eine solche schützenswerte Minderheit. Und denen, die Macht haben, ist das völlig egal. Ganz im Gegenteil, es spielt ihnen in die Karten. Weil jede Entscheidung, die sie treffen müssen, eine politische Entscheidung, die sie für einen großen Teil der Menschen begründen müssen, warum sie sie treffen. Weil wir Werte haben von einem Gott, der die Welt liebt, der die Menschen liebt, der möchte, dass wir die Schöpfung bewahren und erhalten. Wenn sie das vor einer großen Menge von Menschen verantworten müssten, die so glauben, dann wäre das für die echt schwierig. Und deswegen haben wir von da keine Hilfe zu erwarten, sondern je zersplitterter und je uneiniger wir Menschen in Deutschland sind, desto mehr muss man das, was man tut, nicht begründen und sich rechtfertigen. Deswegen haben wir von da keine Hilfe zu erwarten. Es braucht Vollkornchristen in dieser Welt. Aber dann sind wir wieder bei dieser Leistung, ne? Bei dem, was wir auch gerade im Anspiel gesehen haben. Und werden wir diesem Bild überhaupt gerecht, bei all dem, was da passieren kann? Ich muss einsteigen mit dem ersten Vollkornchrist, mit dem, der uns vorgelebt hat, was es heißt, Gott als seinen Vater anzunehmen, was es heißt, eine Beziehung zu einem Gott zu haben, das einen Auftrag in der Welt zu haben, das war Jesus selbst. Und ich werde immer ganz aufmerksam, wenn ich die Gelegenheit habe, zu hören, was Jesus sagt, zu sehen, wie er Menschen begegnet ist, zu erleben, was er getan hat und dass das, was er gesagt hat und wie er gehandelt hat, übereingestimmt hat, dass er sehr authentisch war. Und an einer Stelle sagt Jesus im Johannesevangelium, in Kapitel 12, Vollkornchrist, damit starten wir. Er sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn das Korn aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und Jesus sagt das auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg hin zu seiner Kreuzigung, da wo er die größte Rettungsaktion der ganzen Welt hinter sich gebracht hat und uns den Weg freigemacht hat, über unsere Schuld hinweg wieder zurück zu Gott, unserem Vater. Und da sagt er das und er sagt, das ist der Anspruch. Es gibt keinen kleineren und er hat gebetet im Garten Gethsemane. Er hat gesagt, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, dieses Leiden doch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist Vollkornchrist. Gott macht keine halben Sachen, Gott plant nichts und schaut mal, was draus wird. Gott hat sich das genauso gedacht. Und Jesus ist diesen Weg mitgegangen. Der erste, vielleicht auch der einzige Vollkornchrist, weil er sich deutlich von uns unterscheidet, ganz Mensch und doch ohne Schuld. Aber das ist auch Leistung. Und dann sehen wir ihn und dann denken wir, dem können wir nie genügen. Das kann nicht die Herausforderung sein. Wenn es das bedeutet, dass wir genau das auf uns nehmen müssen, was Jesus getan hat, dann können wir diesem Prinzip nicht genügen. Dann können wir nur sagen, macht euren Quatsch alleine. Dann verlassen wir unsere Bühne des Glaubens und sagen, ich genüge dem nicht. Aber damit lässt Jesus uns nicht alleine. Ebenfalls im Johannesevangelium steht, wenn ihr an das glaubt, was ich sage, Johannes 8, Vers 31, wenn ihr an das glaubt, was ich euch sage, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch sage, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Wahrheit? Das ist die Wahrheit, dass wir erkennen, dass niemand von uns so sein kann wie Jesus. Und dass es unser Anspruch sein könnte, ihm ähnlich zu sein, ihm näher zu rücken, ja. Aber es ist eine weitere Wahrheit, es ist die Wahrheit, dass wir erkennen, dass nichts von dieser Beliebigkeit in der Welt, von all den Millionen anderen Angeboten, seien es Religionen, seien es Weltanschauungen, seien es Überzeugungen oder keine Überzeugung, sei es die Gleichgültigkeit, dass wir die Wahrheit erkennen, dass alles das uns nicht trägt und dass alles das uns nicht rettet. Wir haben es gesungen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und diese Wahrheit macht uns frei. Es ist keine Freiheit, alles fallen zu lassen. Es ist keine Freiheit, von der Bühne abzuhauen. Ich bin euch dankbar, dass ihr mir erklärt habt, dass das kein Ausgang ist und dass ich darauf achten muss, dass Menschen, die dort hineingehen, auch wieder rauskommen. Es ist eine Wahrheit, die uns frei macht von dem, was uns andere erzählen wollen, nämlich, dass alles gleichgültig ist. Es ist nicht alles gleichgültig. Und ihr seid frei davon, wenn ihr dem folgt, wenn ihr das glaubt, was Jesus sagt. Eine Freiheit. Und trotzdem bleibt es bei der Leistung. Trotzdem sind wir es. Hängt es von dir ab, dass Menschen nicht verloren gehen? Hängt es von dir ab, dass du nicht genug eingeladen hast, hängt es von dir ab, dass du im Anspiel nicht ordentlich den Text gelernt hast. Wir können einladend sein, wir können wertschätzend und gastfreundlich sein und wir können erzählen von dem, was Jesus für uns getan hat und wir können fest daran glauben und fest daran halten, was wir glauben, das können wir tun. Aber dass jemand glaubt, dass jemand Jesus als den Herrn seines Lebens annimmt, das macht Gott. Und Jesus sagt dazu auch im Johannesevangelium, in Johannes 15, Verse 4 bis 5, da sagt Jesus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Er braucht dieses Bild damals von einem Weinstock und der Rebe, was den Menschen damals viel bedeutet hat, womit sie was anfangen konnten. Heute wäre es vielleicht ein anderes Bild. Aber er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch da stecken wieder zwei Wahrheiten drin. Die eine Wahrheit ist, dass wir erleben können, auch heute noch, auch 2020, 2025, und auch wenn ich mit dem Rollator in der letzten Reihe sitze, werde ich erleben, dass es junge Menschen wie euch gibt, meine Hoffnung auf die Zukunft hier in Deutschland, die Jesus kennen und lieb haben und die einladen zu ihm und sich investieren für ihn und gastfreundlich sind und von ihrem Leben erzählen und von ihrem Glauben erzählen und andere mitnehmen in diese Bekanntschaft hinein, damit Gott Glauben schenken kann. Und das ist das eine, dass ihr Frucht erkennt. Das ist die eine Wahrheit. Es wird Frucht zu erkennen sein. Wie viel, ich weiß es nicht. Aber in dem, was derzeit gesellschaftlich abgeht, ist wenig schon viel. Und viel wenig macht auch viel. Und die zweite Wahrheit ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es macht keinen Sinn. Es wird niemand von euch in der Lage sein, eine einzige Traube, wenn wir in dem Bild bleiben, aus sich selber heraus zu pressen. Das macht Gott. Worauf es ankommt in diesem Bild, das ist die Beziehung. Und wir sind aufgefordert, mit Jesus, mit Gott in Beziehung zu treten und in Beziehung zu bleiben, dran zu bleiben und bitte nicht aufzugeben, nicht die Bühne des Glaubens zu verlassen, weil wir der Beliebigkeit ausgesetzt sind, nicht die Bühne des Glaubens zu verlassen, weil wir meinen, dass alles gleichgültig ist. Wir sind aufgefordert, in Beziehung zu bleiben, weil das die Beziehung ist, die uns selber rettet, die uns versorgt, die uns durchströmen lässt mit der Kraft Gottes und die dafür sorgt, dass am Ende Frucht entsteht. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen Gottes, keine Verpflichtung. Und das darf euch auch freilassen. Bleibt in der Beziehung zu Jesus, bleibt eng an ihm und ihr werdet erleben, dass es Frucht gibt, trotz aller Säkularität, trotz allem Driften in der Gesellschaft. Und ein letztes noch. Es gibt eine Geschichte in der eine Erzählung in der Apostelgeschichte, recht früh zu Beginn. Da geht es um die erste Gemeinde. Und viele von den Gemeinden, die ich kenne, versuchen eine solche Apostelgeschichte 2:42 Gemeinde zu sein. Ihr vielleicht auch. Jesus ist gestorben. Jesus ist den Jüngern nochmal begegnet. Aber die Jünger haben eine riesige Angst davor, verhaftet zu werden. Sie verkriechen sich. Diese Geschichte wird vielleicht beim Vollgeist-Christen nochmal Platz finden. Es geht um den Geburtstag der Kirche, um das Versprechen, das Gott einlöst, seinen Geist, seine Kraft uns Menschen zu geben. Und Petrus ist auf der Straße, macht eine Riesenpredigt. Und ich erzähle ab da weiter. Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Von diesen Worten, von Petrus' Worten, waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Menschen, dem Messias, auf die Sündenvergebung hintaufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen, denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange und eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am gemeinsamen Gebet. Das ist das letzte Geheimnis, was ich heute für euch habe. Wenn wir in der Lage sind, zu Jesus einzuladen, von ihm zu erzählen und unsere Begeisterung mit den anderen Menschen zu teilen und ehrlich darzustellen, was wir sind, abhängige Menschen von der Liebe und Gnade Gottes, und dass nicht alles gleichgültig ist und dass Jesus der erste und einzige Vollkornchrist war, der uns vorausgegangen ist und der ein so großes Vorbild war, dass wir es nie erreichen konnten, weil wir selber nicht von Gott eingeplant waren für diese eine große Rettungsaktion. Aber dass wir jetzt hinten dran hängen und die sind, die einladen, davon erzählen und sagen, nein, es ist nicht alles gleichgültig. Menschen glaubt es nicht. Glaubt an Jesus Christus, sucht Beziehungen zu ihm, haltet Verbindungen mit ihm, lasst euch einladen zu Gott, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ihr werdet erleben, dass es hilft, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir in der Bibel lesen, dass wir Predigten hören, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir Abendmahl miteinander feiern, um nicht zu vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir beten, denn das ist das größte Privileg, das wir haben, dass wir den Herrn der Himmel direkt ansprechen dürfen und dass er uns hört. Und das möchte ich jetzt auch noch mit uns tun. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, es ist kaum zu glauben, dass wir nicht einer Beliebigkeit ausgesetzt sind. So viel erscheint zufällig, so viel erscheint unüberlegt und nicht zu Ende gedacht, was wir erleben. Und irgendwo sieht alles mehr nach Katastrophe und Chaos aus als nach Ordnung. Und ich bin dir so dankbar, dass du alles geordnet hast. Ich bin dir dankbar, dass du deine Menschen nicht hast verloren gehen lassen, auch als wir arrogant und eigensinnig vor dir weggelaufen sind, als wir rausgeflogen sind aus deiner Nähe. Und ich bin dir dankbar, dass du deinen Sohn Jesus in die Welt geschickt hast, weil es nur so geht, dass die Menschen nicht zu dir kommen können, sondern dass du, Gott, zu uns Menschen gekommen bist, dass du für unsere Schuld gestorben bist und den Weg wieder freigemacht hast zu dir, unserem Vater im Himmel. Das ist genial und das ist auch nicht zu wiederholen. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht leiden darunter, unter diesem Anspruch, dass wir nicht leiden darunter, wie wir so oft schon leisten und tun müssen, sondern dass wir erkennen, dass wir befreit sind durch deine Wahrheit von der Gleichgültigkeit, dass wir befreit sind von all den Millionen Angeboten, weil wir wissen, was wichtig für uns ist und wie du dir das Leben vorgestellt hast. Und ich bin dir dankbar, dass wir das nicht aus uns alleine leisten müssen. Du versorgst uns mit dem, was wir brauchen. Und wenn du eine Aufgabe überträgst, dann gibst du auch die Kraft, sie zu tragen. Und ich bin dir dankbar, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir erkennen können, wir sind nicht allein. Du hast uns zusammengestellt. Und so, wie wir heute hier zusammen sind, wären wir ohne dich nicht zusammen. Das gäbe es gar nicht. Ich bin dankbar. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mitnehmen können aus diesem Abend heraus. In Ehrfurcht und Respekt vor dem Unbekannten, dass wir erkennen, dass du der bist, der sich unser Leben wünscht als ein heiles, als ein gesundes Leben und dass du uns als Vollkornchristen siehst. Du siehst, wer wir sind und du siehst, was wir an Begabung mitbringen. Es ist das in uns drin, was wir geben können. Du hast das in uns angelegt. Und ich möchte dich bitten, dass wir Vollkornchristen sein können, so wie wir es jetzt gerade heute Abend gehört haben. Geh du mit uns, mit deinem Schutz und deinem Segen. Amen.